Ein Geschenk zu erhalten ist was Schönes, ein Geschenk zu sein ist noch schöner. Und die Bibel spricht tatsächlich davon, dass wir, und nicht nur die Kinder, sondern wir auch als Gemeinde ein Licht sein dürfen. Darauf möchte ich zum Schluss meiner Predigt auch noch eingehen. Ich möchte meine Predigt heute in drei Teile gliedern. Ich möchte möchte kurz eine Einleitung geben, warum ich zu diesem Thema komme, der Gemeinde. Einen kurzen Rückblick liefern. Ich möchte auf die Gemeinde in Ephesus eingehen, auf einen geschichtlichen Teil der Gemeinde in der damaligen Stadt Ephesus und danach auf den Brief, den Paulus im dritten Teil, den Paulus an die Epheser geschrieben hat. Ich habe vor einem Jahr circa hier in der Gemeinde über die Symbolik gesprochen, Jesus und der Eckstein im Vergleich zu der Gemeinde. Der Eckstein mit einem Bauwerk im Vergleich mit Jesus und der Gemeinde. Der Eckstein, der dieses Bauwerk stützt und der diese lastabtragende und diese richtungsweisende Funktion übernimmt, formstabilisierend und gestalterisch und vieles mehr, bietet ein schönes Bild. Aber es bleibt nicht dabei, sondern dieses Bauwerk soll mit lebendigen Steinen weitergebaut werden. Da es lebendige Steine sind, reicht es nicht bei der Symbolik des Bauwerks, sondern ich möchte es heute an einem speziellen Beispiel der Gemeinde in Ephesus deutlich machen. Dieses Beispiel, diese Symbolik des Bauwerks beschäftigt mich und ich gebe zu, da ich beruflich mit der Erstellung von Häusern, von Bauwerken zu tun habe, sind wir doch viele Vergleiche sehr interessant geworden. Wir haben als Firma, als kleine Firma, vor nicht so langer Zeit mitgearbeitet an einem Musterhaus. In der Nähe von Würzburg wurde ein schönes Musterhaus erstellt und wir haben unseren Teil dazu auch beigetragen. Als es fertig war, war ich bei der Einweihung dabei und mir waren ein paar Dinge sehr interessant geworden. Das Musterhaus hat wirklich eine große Bewunderung erhalten. Zum einen für die Gestaltung, die Ästhetik, die Formgebung und die Anordnung der Räume waren sehr gelungen. Es war ein schönes, oder ist ein schönes Gebäude, es hatte wirklich große Bewunderung hervorgerufen. Es war eine gute Planung da, die Ausführung hat sehr reibungslos funktioniert. Es war wirklich gut organisiert. Es ist mit einer guten Statik einer Tragwerksplanung versehen, sodass dieses Haus auch wirklich dem Druck von außen, von innen, von oben und von unten und von der Seite auch standhalten kann. Auch die Bauphysik war sehr gelungen. Es war Sommerzeit bei der Einweihung. Es war eine sehr angenehme Luft in dem Haus. Es war eine angenehme Atmosphäre, eine angenehme Temperatur, in der man sich wohlfühlen konnte. Ein Musterhaus. Sehr gelungen. Und so manches, bei manchem anderen Projekt darf ich auch erfahren, wie die Eigentümer, die Bewohner eines neuen Gebäudes mit großer Akzeptanz und mit großer Bewunderung das neue Bauwerk in Anspruch nehmen. Aber ich gebe auch zu, ich habe schon manches erlebt, wo der Bauherr oder der Bewohner eines neuen Gebäudes mehr Sorgen hatte als Bewunderung über sein Bauwerk. Ich habe mit Rissen im Bauwerk zu tun, die Spaltungen verursachen. Es gibt Instabilität, wo das Fundament schlecht ist. Ich weiß von einem Gebäude, das sich um einige Zentimeter gekippt hat, weil das Fundament nicht stimmt. Es gibt auch manchmal einen üblen Geruch in einem Gebäude, wenn der Abfluss und der Abtransport des Unrats nicht funktioniert. Und das kann manchmal einen üblen Geruch verursachen. Ich weiß zwei konkrete Beispiele, aber es ist nicht so sehr schön, das zu erzählen. Wenn der Unrat, der nicht ins Gebäude gehört, nicht abtransportiert wird, kann das übel riechen. Aber ich habe auch von Unebenheiten erfahren und Stolperkanten in einem Gebäude, die durchaus wehtun können, die Verletzungen hervorrufen, die nicht gut sind. Von schlechter Gestaltung und eine moderne Krankheit von neuen Gebäuden ist Schimmel. Schimmel sehr ungesund, wenn die Raumluft nicht stimmt. Wenn keine Frischluft reinkommt, wenn die Zirkulation, die Atmosphäre in dem Gebäude nicht stimmt, kann es durchaus zu Schimmel geben. Wir wissen um die gesundheitsschädlichen Hintergründe dessen. Ich möchte es bei dieser Symbolik belassen, aber ich glaube, es sind interessante Vergleiche, die wir auch auf uns als Gemeinde manchmal anwenden dürfen und auch daraus lernen dürfen. Zur Gemeinde Ephesus. Ephesus, eine Stadt in der damaligen Provinz Asia, in der heutigen Türkei. Eine Stadt, die damals eine der bedeutendsten Städte war, eine der reichsten Städte, aber auch eine der verdorbensten Städte. Die Ausflüchte der Magie, des Okkultismus, aber auch der Verdorbenheit waren sehr groß in Ephesus. In Ephesus war dieser große Kult der Göttin Artemis verbreitet, symbolisiert oder gestaltet durch einen Tempel, der damals zu den sieben Weltwundern gehörte. So kann man sich jetzt vorstellen, in welcher Größe diese Stadt, welchen Einfluss diese Stadt hatte. Als Paulus nach Ephesus kam, war er zuvor in Athen und Korinth und hatte dort schwierige Zeiten. Er hatte vergleichsweise in Ephesus eine schönere Zeit, eine angenehmere Zeit. Nicht alles war gut, aber es war vieles. Er hat ein interessantes Verhältnis aufgebaut zu dieser Gemeinde. Es ist interessant, darüber nachzudenken. Nicht zuletzt durch seine enge Verbundenheit zu Aquila und Priscilla, zu Onesiphorus, zu Apollos, die aus dieser Gemeinde kamen, mit denen er nicht nur eine sehr liebevolle Gastfreundschaft genoss, sondern auch eine großartige Mitarbeit erfahren hatte. Ich möchte diese Geschichte dieser Stadt an einigen Beispielen beleuchten, um dass wir uns vorstellen können, wie es damals in dieser Stadt zuging. Eine Geschichte in Apostelgeschichte 19 macht uns das deutlich. Ich möchte ein paar Begebenheiten ausführen. Es hat nicht den Anspruch der Vollständigkeit. Wir wissen auch nicht alles. Auch nicht alles, was bekannt ist, können wir heute so erwähnen. In Apostelgeschichte 19, die Verse 13 bis 20, wird eine interessante Begebenheit in der damaligen Gemeinde Ephesus beschrieben. Ich möchte die Verse lesen mit euch. Apostelgeschichte 19, ab Vers 13. Da heißt es: Es unterstanden sich aber einige von den Juden, die als Beschwörer umherzogen, den Namen des Herrn Jesus zu nennen, über denen die böse Geister hatten, und sprachen: Ich beschwöre euch bei dem Jesus, den Paulus predigt. Es waren aber sieben Söhne eines jüdischen Hohenpriesters mit Namen Kephas, die dies taten. Interessant, ein jüdischer Hohenpriester, dessen sieben Söhne die Beschwörung taten. Aber der böse Geist antwortete und sprach zu ihnen: Jesus kenne ich wohl und von Paulus weiß ich auch wohl, aber wer seid ihr? Und der Mensch, in dem der böse Geist war, stürzte sich auf sie und überwältigte sie alle und richtete sie so zu, dass sie nackt und verwundet aus dem Haus flohen. Das aber wurde allen bekannt, die in Ephesus wohnten, Juden und Griechen, und Furcht befiel sie alle, und der Name des Herrn Jesus wurde hoch gelobt. Wie gesagt, die Magie, der Okkultismus war sehr stark verbreitet durch die Anbetung der Göttin Artemis. Die Römer sagten Diana, kannten sie als Diana, war die sehr forciert worden. Auch diese Söhne des jüdischen Hohenpriesters waren dieser Beschwörung verfallen oder übten sie aus und wollten nur den Namen Jesus benutzen, um auch hier einen bösen Geist auszutreiben. Wir sehen, welchem Irrtum sie erlegen waren. Der böse Geist war deutlich mächtiger als sie und hat sie nicht nur überwältigt, sondern dass sie nackt und verwundet flüchten mussten. Interessant ist, wie diese Geschichte weitergeht. In Vers 18 heißt es: Es kamen auch viele von denen, die gläubig geworden waren, und bekannten und verkündeten, was sie getan hatten. Viele aber, die Zauberei getrieben hatten, brachten die Bücher zusammen und verbrannten sie öffentlich und berechneten, was sie wert waren. Es gab also ein öffentliches Bekenntnis gegen diese Zauberei, eine Art Absagebekenntnis gegen diesen Okkultismus. So breitete sich das Wort aus, vielleicht vorher noch in Vers 19. Viele aber, die Zauberei getrieben hatten, brachten die Bücher zusammen und verbrannten sie öffentlich und berechneten, was sie wert waren, und kamen auf 50.000 Silbergroschen. So breitete sich das Wort aus durch die Kraft des Herrn und wurde mächtig. Ein interessanter Punkt, ab wann das Wort des Herrn sich ausbreitete, ab wann es mächtig wurde. Nachdem sie sich abgesagt haben von dieser Art des Okkultismus, und dies sehr öffentlich, indem sie alle Bücher verbrannten, in einem Wert von 50.000 Silbergroschen. Ich rechne gern, es macht mir Spaß, und so konnte ich es nicht lassen, mal auszurechnen. 50.000 Silbergroschen, ein Silbergroschen wird gerechnet in dem Tageslohn eines Arbeiters. Wenn ich das mit dem heutigen Tariflohn in etwa hochrechne, eines Arbeiters, komme ich auf eine Summe von 6,6 Millionen Euro in einem Arbeitswert, ohne jetzt Urlaubsgeld oder irgendwelche Zulagen einzukalkulieren. Also 50.000 Arbeitstage wären 10.000 Wochen oder 188 Jahre, die ein Mann arbeiten muss. Und dieses Geld, das hier öffentlich im Wert der Bücher verbrannt wurde, entgegenzustellen. Und stelle sich vor, welches wirtschaftliches Potenzial die damalige Gemeinde hatte, wenn sie hier Bücher im Wert von 6,5 Millionen Euro umgerechnet öffentlich verbrannten. Ein unglaublicher Wert, ein unglaubliches Potenzial auch, wirtschaftliches Potenzial, das hier hinter dieser Gemeinde stand. Aber auch ein unglaublicher Wert der geistlichen Neuausrüstung, dass sie danach das Wort verkünden konnten. Ein weiteres Beispiel, was hier in Apostelgeschichte auch weiter erwähnt wird, ist der Aufruhr des Demetrius. Eine Stadt, gefüllt mit Okkultismus, lebte auch von diesem. Und dieser Demetrius war ein Goldschmied, der nicht nur er, sondern auch seine Mitarbeiter und die ganze Branche davon sehr reich wurden. Das erklärt auch dieses hohe Geldvorkommen. Sie lebten davon, Tempel zu schmieden, Götzen anzufertigen und zu verkaufen. Natürlich war es ein Nachteil für sie, wenn Paulus genau diesen Okkultismus eindämmte. Und so gab es einen Aufruhr des Demetrius, der dagegen vorgehen wollte, dass Paulus und seine Mitarbeiter hier das Evangelium verkündeten. Interessanterweise war es nicht nur er, sondern die Juden, die nichtgläubigen Juden, taten sich dazu, und gemeinsam gab es einen großen Aufruhr, um gegen das Evangelium, gegen Paulus, gegen seine Mitarbeiter vorzugehen. Wir lesen in Vers 33, lesen wir in Kapitel 19, dass nicht nur sie, sondern dass sie noch eine Art Anwalt dazu nahmen. Einige aber aus der Menge unterrichteten den Alexander, den die Juden vorschickten, um auch das nochmal ein redegewandter, großer Mann hier das mit unterstützte, diesen Aufruhr. Und eigentlich war die Gemeinde hier an einem Punkt, wo sie zu zerbrechen oder einfach untergehen drohte. faszinierend, wie Gott die Geschichte leitet. In Vers 35 lesen wir: Als aber der Kanzler das Volk beruhigt hatte, sprach er: Ihr Männer von Ephesus, wo ist ein Mensch, der nicht weiß, dass die Stadt Ephesus eine Hüterin der großen Diana ist und ihres Bildes, das vom Himmel gefallen ist? Also ein ungläubiger Mann, ein Kanzler der Stadt, der auch diese Diana Artemis vergötterte und dennoch einen nüchternen Kopf hatte, und spricht Paulus und seine Mitarbeiter im Prinzip frei. In Vers 37: Ihr habt diese Menschen hergeführt, die weder Tempelräuber noch Lästerer unserer Göttin sind. Und so hat er diese Versammlung aufgelöst, diesen Aufruhr aufgelöst und hat der Gemeinde einen Sieg bereitet, der kaum zu erklären ist. Die Gemeinde war eigentlich am Abgrund beim Beginn dieses Aufruhrs, und ein ungläubiger Kanzler hat die Ehrlichkeit, die Aufrichtigkeit von Paulus und seinen Mitarbeitern erkannt und hat der Gemeinde einen Sieg beschert, der in die Geschichte einging. Ellen White beschreibt diesen Sieg als über alle Maßen, weil danach die Gemeinde frei reden und frei sprechen konnte. Ein weiteres Beispiel, was mich sehr angesprochen hat, was Paulus mit der Gemeinde in Ephesus erlebt hat, lesen wir auf der gleichen Seite rechts in Kapitel 20 die Abschiedsrede des Paulus. Paulus war insgesamt mit Unterbrechungen circa 3 Jahre in Ephesus, wohl die Gemeinde, in der er am längsten arbeitete. Und als er Abschied nahm, wollte er pünktlich zum Passafest in Jerusalem sein. So beschreibt es Ellen White im Buch der Apostelgeschichte, das Wirken der Apostel. Aber durch andere Gründe wurde er verhindert und er musste erkennen, dass er es nicht schafft, rechtzeitig zum Passafest in Jerusalem zu sein. Und so konnte er sich erlauben, in Milet angekommen, noch einmal die Boten zu senden nach den Mitarbeitern von Ephesus. Er wollte Abschied nehmen von den Ältesten, von der Gemeinde in Ephesus. Milet an der Meeresküste Richtung Griechenland hin, in der heutigen Türkei, Küste Richtung Griechenland. Dort hat er Rast gemacht und bat darum, noch einmal die Ältesten und die Geschwister aus Ephesus zu sehen. Er hat dort nochmal mit ihnen gesprochen. Er hat vom Heiligen Geist gesagt bekommen, dass er sie nicht mehr sehen wird. Es wird sein letztes Treffen sein. Insofern hat dieses Treffen eine sehr emotionale Ebene erreicht. Wir lesen in Vers 36, in Kapitel 20, wo es heißt, nachdem er gepredigt hat, und als er das gesagt hatte, kniete er nieder und betete mit ihnen allen. Da begannen alle laut zu weinen und sie fielen Paulus um den Hals und küssten ihn, am allermeisten betrübt über das Wort, das er gesagt hatte, sie würden sein Angesicht nicht mehr sehen. Und sie geleiteten ihn auf das Schiff. Er hat eine so innige Verbindung zu der Gemeinde Ephesus aufgebaut, eine sehr geistliche Verbindung. Es ist interessant, dass auch die Bibel hier ein so emotionaler Moment uns übermittelt, dass wir diesen Geschmack des Abschieds, diesen Geschmack der inneren Verbundenheit auch miterleben dürfen. Es gibt noch eine Steigerung in Vers 1 im Kapitel 21, wo es heißt, als wir uns nun von ihnen losgerissen hatten und abgefahren waren. Wir spüren förmlich, wie der Abschied schmerzte, als Paulus die Gemeinde Ephesus verließ. Danach, noch in Vers 1 heißt es, kamen sie geradewegs nach Kos und am folgenden Tag nach Rhodos und von da nach Patara. Wir hatten vor 2 Jahren als Familie ein paar Tage Urlaub gemacht auf dieser Insel Kos. Und so ist es ein schönes Bild, sich vorzustellen, wo Paulus hier war, wo Paulus hier solche Momente erlebt hat. Ein Teil, den ich für wichtig halte, auch was den geschichtlichen Teil der Gemeinde Ephesus angeht, steht in 2. Timotheus. Als Paulus seine Reise fortsetzte und bald danach auch nach Rom kam, nach vielen Sorgen und Verhandlungen, Fesseln und Gefängnis, hat er in Rom in der Gefangenschaft vom Kaiser Nero an Timotheus geschrieben, ihn darum gebeten, dass er ihn noch einmal besucht. Und in diesem Brief geht er noch einmal auf die Epheser ein. In 2. Timotheus 1, die Verse 16 bis 18, heißt es: Der Herr gebe Barmherzigkeit dem Hause des Onesiphorus, denn er hat mich oft erquickt und hat sich meiner Ketten nicht geschämt. Sondern als er in Rom war, suchte er mich eifrig und fand mich. Der Herr gebe ihm, dass er Barmherzigkeit finde bei dem Herrn an jenem Tage. Und welche Dienste er in Ephesus geleistet hat, weißt du am besten. Die Verbundenheit der Epheser reichte aus, dass sie einige von ihnen Paulus begleitet hatten bis Rom unter allen Gefahren und ihn dort eifrig gesucht haben, um ihn zu unterstützen. Das in der Verhandlung beim Kaiser Nero. Wir brauchen das nicht näher erläutern, welche schlimme Situation es dort gewesen sein muss unter einem derart schlimmen, brutalen Kaiser Nero, wie er in die Geschichte einging. Auch in Kapitel 4, Vers 19 erwähnt Paulus nochmal die Verbundenheit: Grüße Priska und Aquila und das Haus des Onesiphorus, dieser Verbundenheit zur Gemeinde in Ephesus. Ein schönes Bild, eine Gemeinde, die, glaube ich, als Licht leuchtete, die hier eine Stärkung, eine Unterstützung des Paulus war. Aber ich möchte auch mit einigen Gedanken auf diesen Brief eingehen, den Paulus an die Epheser geschrieben hat. Es waren nicht nur diese geschichtlichen Momente, die mit sehr geistlicher Nahrung unterstützt sind. Paulus hat an die Epheser geschrieben einen sehr interessanten, einen sehr faszinierenden Brief mit sehr viel Aussagekraft. In Epheser 1, die Zeit reicht nicht aus, um dass wir auf alle Dinge eingehen, die dieser Brief beinhaltet. So möchte ich einfach ein paar Schwerpunkte rausziehen und die erwähnen und mit euch sprechen. In Epheser 1, nach der Begrüßung, gibt Paulus einen Lobpreis an unseren Gott und Heiland als Einleitung an die Epheser. Ich möchte diesen Abschnitt kurz lesen mit euch. Ab Vers 3 bis 14, da heißt es: Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Denn in ihm hat er uns erwählt, ehe der Welt Grund gelegt war, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollten in seiner Liebe. Hat er uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein, durch Jesus Christus, nach dem Wohlgefallen seines Willens. Zum Lob seiner herrlichen Gnade, mit der er uns begnadet hat in dem Geliebten. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns reichlich hat widerfahren lassen in aller Weisheit und Klugheit. Denn Gott hat uns wissen lassen das Geheimnis seines Willens nach seinem Ratschluss, den er zuvor in Christus gefasst hatte, um ihn auszuführen, wenn die Zeit erfüllt wäre, dass alles zusammengefasst würde in Christus, was im Himmel und auf Erden ist. In ihm sind wir auch zu Erben eingesetzt worden, die wir dazu vorherbestimmt sind, nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt, nach dem Ratschluss seines Willens, damit wir etwas seien zum Lob seiner Herrlichkeit, die wir zuvor auf Christus gehofft haben. In ihm seid auch ihr, die ihr das Wort der Wahrheit gehört habt, nämlich das Evangelium von eurer Seligkeit. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der verheißen hat. Welcher ist das Unterpfand unseres Erbes zu unserer Erlösung dass wir sein Eigentum würden zum Lob seiner Herrlichkeit. Ich habe ganz bewusst den ganzen Vers gelesen. Professor George Knight von der Andrews-Universität beschreibt diesen Abschnitt als den wohl schwierigsten Abschnitt in der Bibel. Ein Abschnitt, der im Urtext wohl als einziger Satz formuliert wurde. Eine Formulierung, die jegliche menschliche Maßstäbe überschreitet, des Lobpreises Gottes. Man merkt förmlich, wie Paulus sich überschlägt, darin die ganze Ehre, den ganzen Lob, die Anbetung Gott zu geben. Das in einem einzigen Satz im Urtext über 14 Verse. Die deutsche Übersetzung hat es natürlich, um es lesbarer zu machen, aufgeteilt. Ich möchte ein paar Gedanken rausgreifen über den Inhalt dieser Einleitung. In Vers 3 heißt es, dass wir gesegnet sind. In der Mitte des Verses 3, der uns gesegnet hat mit einem geistlichen Segen. In Vers 4 hat er uns auserwählt. Vers 4, wir sind auserwählt. Nicht wir haben es getan, Gott hat uns auserwählt. In Vers 5 sind wir vorherbestimmt, uns dazu vorherbestimmt, zur Gemeinde zu gehören. In Vers 6 sind wir begnadet in unsere Geliebten. Und in Vers 8 wird das nochmal gesteigert mit einer reichlichen Gnade. In Vers 9 spricht Paulus von einem Geheimnis an die Gemeinde. Denn Gott hat uns wissen lassen, das Geheimnis seines Willens. Was für ein Geheimnis hat Paulus hier gemeint, als er der Gemeinde ein Geheimnis offenbart? Wir alle sind gespannt, wenn wir ein Geheimnis hören und hören dann noch besser hin, dass wir es nicht verpassen. Paulus spricht hier auch von einem Geheimnis und ich glaube, es ist keine Floskel und es ist keine rhetorische Umschreibung, sondern er spricht tatsächlich von einem Geheimnis. Einem Geheimnis seines Willens nach seinem Ratschluss, den er zuvor in Christus gefasst hatte, durch Christus. Und weiter lesen wir, um ihn auszuführen, wenn die Zeit erfüllt wäre, dass alles zusammengefasst würde in Christus. Was bedeutet alles zusammengefasst in Christus? Das lesen wir in Vers 7, in ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut. Also das Geheimnis, das die Gemeinde bekommen hat, ist, dass Jesus für uns das getan hat, dass Jesus diese Erlösung vorbereitet hat. Ein Geheimnis, das man nicht verstehen kann, wenn man diesen Glauben an Jesus nicht annimmt. Insofern ist dieser Begriff real, aktuell tatsächlich ein Geheimnis. In Vers 10 spricht er noch in der Erfüllung des Heilsplans. Und so nimmt er 7 Punkte, die diese Einleitung deutlich machen. Was mir aufgefallen ist, dass alle diese Punkte, dass wir gesegnet sind, auserwählt, vorherbestimmt, begnadet, reichlich in Gnade, ein Geheimnis erfahren. Es sind alles Punkte, die nicht wir als gläubige Menschen tun. Es ist nicht unser Verdienst, sondern Jesus, Gott, tritt hier in Vorleistung für die Gemeinde. Jesus geht zuerst in Aktion, um die Gemeinde, der Gemeinde diese Existenzberechtigung, diese Gemeinderechtfertigung zu erteilen. Es sind nicht unsere Werke, es sind nicht unsere Verdienste oder unsere Leistungen, die uns als Gemeinde rechtfertigen. Es sind in der Einleitung 7 Verse, die 7 Gedanken, die Gott in Vorleistung treten lassen. Wenn wir das aus einem anderen Gesichtspunkt betrachten, wird es noch deutlicher. Ein anderes Wortspiel. In Vers 4 heißt es, denn in ihm hat er uns erwählt. In Vers 7 heißt es, in Vers 4 heißt es, denn in ihm hat er uns erwählt. Und Vers 7, in ihm haben wir die Erlösung. In Vers 11, wieder in ihm sind wir zu den Erben geworden. Und in Vers 13, wie wir es auch in der Lektion heute Morgen gesprochen haben, in ihm haben wir die Versiegelung. Interessant, es sind wirklich nicht unsere Leistungen, es sind nicht unsere Werke. Was geschieht? Geschieht in ihm. Jesus hat hier aus seiner Kraft heraus, aus seiner Macht, aus seiner Allwissenheit die Gemeinde gegründet. Dass Paulus diesen Punkt als Einleitung nimmt, diese ausgeweitete Form des Lobpreises, glaube ich, darf uns deutlich machen, mit welcher Dankbarkeit wir der Gemeinde gegenüber, dem Gläubigen gegenüber sein dürfen. Nicht, weil er was Tolles getan hat, weil wir was Tolles getan haben, sondern weil Jesus hier in so wunderbarer Vorleistung getreten ist. Ich möchte es weiterführen in Kapitel 2. Die ersten drei Verse erwähnen. Hier wird ein sehr krasses Beispiel deutlich, als Paulus die Situation der Gläubigen vor ihrer Bekehrung beschreibt. Auch ihr wart tot durch eure Übertretungen und Sünden, in denen ihr früher gelebt habt, nach der Art dieser Welt, unter dem Mächtigen, der in der Luft herrscht, nämlich dem Geist, der zu dieser Zeit am Werk ist, in den Kindern des Ungehorsams. Unter ihnen haben auch wir alle einst unser Leben geführt in den Begierden unseres Fleisches und taten den Willen des Fleisches und der Sinne und waren Kinder des Zorns und Natur, wie auch die anderen. Wenn wir diese drei Verse separat betrachten, dürften wir eigentlich nur noch weinen und nur noch aufgeben. Eigentlich ein Todesurteil, ein vernichtendes, zerstörerisches Todesurteil für die Menschen. Kinder des Zorns zu sein, indem wir den Begierden nachgefolgt sind, ein Leben des Fleisches geführt haben, es ist eine Vernichtung. Wenn hier das Kapitel aufhören würde, dann wäre wirklich die Welt untergegangen. Aber das Kapitel geht weiter, das tröstet uns sehr mit einem Aber. Wir alle kennen im Gespräch, dass unser Gesprächspartner unsere Dinge in Frage stellt mit einem Aber. Aber ein viel größeres Aber ist hier, wenn es heißt, aber Gott. Es ist nicht nur irgendein Aber, wo ein Mensch sich wichtiger tut, sondern hier spricht Gott. Dieses vernichtende Urteil der ersten drei Verse möchte Gott korrigieren mit einem großen Aber. Aber Gott sprach, der reich ist an Barmherzigkeit. Der reich ist an Gnade, der reich ist an Güte und Gnade, so wie es die folgenden Verse erwähnen. Gott lässt dieses vernichtende Urteil nicht stehen, sondern wieder tritt Gott in Aktion und erfüllt das, wozu wir Menschen nicht in der Lage sind. George Knight formuliert es so: Aber Gott, anstatt ihnen, den Menschen, zu geben, was sie verdient haben, bot Gott ihnen an, was sie nicht verdient haben. Gott dreht dieses Beispiel um und Paulus bringt es in den Versen 8 und 9 dann auf den Punkt, wo er schreibt: Denn aus Gnade seid ihr selig geworden durch Glauben, und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit sich auch nicht jemand rühme. Es ist tatsächlich die Gnade Gottes, die uns hier rechtfertigt. Es sind nicht unsere Werke und schon gar nicht, dass wir etwas zu rühmen hätten für uns. Das Weiterschreiben von Paulus in den Versen 11 bis 22 möchte ich zusammenfassen, wo es darum geht, dass Paulus beschreibt, wie die Heiden zu den Juden kamen, Es war für beide Seiten sehr schwer. Die Juden waren nicht so erzogen, dass sie kooperieren. Ihre Erziehung war in diese Richtung, dass sie privilegiert sind, dass sie die Besten sind und dass sie die Vorrangstellung haben. Und so war es für die Juden sicher sehr schwer, auf diese Gemeinsamkeit, dass Heiden und Juden gemeinsam zu Gott finden, einzugehen. Aber ähnlich schwer war es für die Heiden, hier diesen Schritt zu machen, zu erkennen, wo sie falsch lagen, diese Bekehrung zu erleben und ihr Leben zu ändern. Aber ich glaube, dieser Punkt hat auch einen Punkt der Gemeinschaftlichkeit von Unterschiede. Auch wir heute in Deutschland sind mit dieser Thematik konfrontiert, der Integration, der Migration, dass wir mit anderen Kulturen, mit anderen Völkern zu tun haben. Und ich glaube, dass auch wir dieser Herausforderung uns stellen müssen, hier Barrieren abzubauen und in unserem Denken frei zu werden, so wie Paulus es hier mit sehr viel Nachdruck auch den damaligen Ephesern nahelegt. Barrieren abzubauen, auf die Fremden einzugehen. Ich glaube, ein Thema, das sich über die ganzen Jahre nicht verändert hat. Konkreter wird dieses Beispiel nochmal in Kapitel 4, wo er es nicht nur auf die Kulturen und Stämmen und unterschiedlichen Sprachen bezieht, sondern wo Paulus die Einheit der Gemeinde in der Vielfalt sieht. Die Vielfalt der einzelnen Menschen gibt uns manche Herausforderungen mit auf den Weg. Paulus sieht diese Herausforderung viel weiter. Er sieht darin einen großen Segen, dass verschiedene Begabungen, verschiedene Fähigkeiten die Gemeinde erst recht aufbauen können. Die Gemeinde erst recht in ihren verschiedenen Facetten unterstützen können. Aber Paulus weiß auch, dass es nicht einfach ist. In Vers 2 schreibt er, in aller Demut, in Kapitel 4, in aller Demut und Sanftmut, in Geduld, ertragt einer den anderen in Liebe. Ich glaube, Paulus schwebt nicht über der Erde und spricht von etwas, was er nicht kennt, sondern er weiß um die Schwierigkeit, ertragt einer den anderen in Liebe. Aber er spricht auch weiter, welch großer Segen dahinter steht, wenn die Begabungen, wenn die Fähigkeiten unterschiedlich sind und dann in einem Leib zusammengefügt werden mit unterschiedlichen Steinen, mit unterschiedlichen Begabungen. Ein Bild, was Paulus an die Epheser schreibt, ich glaube, dass diese ersten Verse, die er in diesem Brief schreibt, sehr grundlegend sind. Ab dem 4. Kapitel geht Paulus auf die geistlichen Eigenschaften, auf die Tugenden, auf die Verhaltensangaben ein, die, glaube ich, eine sehr hohe Bedeutung haben. Die möchte ich in keiner Weise hinten anstellen. Es reicht nur einfach die Zeit nicht aus, dass wir das ganze Kapitel lesen können. Aber es ist für mich faszinierend, die Grundsätzlichkeit der Gemeinde, die Existenzberechtigung der Gemeinde, daran zu erkennen, dass Gott in Vorleistung getreten ist, dass Gott voraus, bevor wir etwas tun konnten, bevor wir in Aktion waren, dass Gott vorher die ganzen Bedingungen geschafft hat, dass er uns begnadigt hat, dass er uns erlöst hat, versiegelt, die ganzen Begriffe, wo Gott in Vorleistung getreten ist. Ich möchte es dennoch mit einem Beispiel noch abrunden in dem Kapitel 5. Und da möchte ich auch auf die Kindergeschichte nochmal eingehen, wo Paulus die Gemeinde wirklich dazu aufruft, als Licht in der Welt zu wirken. Und er beschreibt hier verschiedene Eigenschaften, die wichtig sind, wenn wir in die ersten paar Verse lesen. So folgt nun Gottes Beispiel als die geliebten Kinder und lebt in der Liebe, wie auch Christus uns geliebt hat und hat sich selbst für uns gegeben als Gabe und Opfer, Gott zu einem lieblichen Geruch. Das Beispiel hatte ich vorhin kurz erwähnt mit einem negativen. Also Gott möchte tatsächlich, dass wir einen lieblichen, einen guten, angenehmen Geruch in unserer Gemeinde haben. Und das, indem wir, in Vers 1 lesen wir es, dem Beispiel Gottes nachfolgen. Wie tun wir das? Wie können wir Gott nachfolgen, nachahmen? Schreibt George Knight, heißt es in dem Urtext. Wo können wir Gott nachahmen? Es sind sicher Grenzen, wo es nicht geht. Wir können nicht die Allwissenheit und die Allgegenwart, die Allmacht Gottes nachahmen. Das ist nicht unsere Aufgabe. Aber diese Liebe, die in Vers 2 beschrieben wird, die Liebe, wie auch Christus uns geliebt hat, die Vergebungsbereitschaft, das Bemühen um eine gute Atmosphäre sind sicher Punkte, wo wir Jesus nachahmen, nachfolgen dürfen. Ein Beispiel, was hier Paulus erwähnt in Vers 19, möchte ich so als Schluss, als Ziel setzen, wo es heißt, ermuntert einander mit Psalmen und Lobgesängen und geistlichen Liedern, singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen. Ich glaube, dass dieser Punkt die Gemeinde in Ephesus sehr gut verstanden hat. Wir haben das an den geschichtlichen Beispielen gesehen, wie genau diese Gemeinde auf diese Ermunterung, diese Erbauung, speziell zum Paulus, aber auch untereinander, sehr gut eingegangen sind. Und ich glaube, dass das auch ein Bild ist, was diese einzelne Mohnblume in einem Kornfeld darstellen darf, dass wir als Licht leuchten, indem wir unsere Mitmenschen, unser Umfeld ermuntern, sie loben, geistlichen Liedern vielleicht, wo es angebracht ist, mit vielen, die Möglichkeiten sind unbegrenzt, aber dass wir unsere Mitmenschen tatsächlich erbauen, um hier einen guten Geruch, eine gute Atmosphäre in unserer Gemeinde herzustellen. Ich glaube, dass wir auch dadurch mit diesen Eigenschaften auch manche Stolperkante und manche Unebenheiten unserer Gemeinde ausbügeln können. Ich glaube, dass wir manchen Riss überbrückend bearbeiten können. Und ich glaube, dass wir auch eine gute Atmosphäre schaffen, einen Wohlgeruch, wo wir uns wohlfühlen können. Ich glaube, dass wir alle dazu hier viele Möglichkeiten haben, um hier uns gegenseitig zu erbauen. Der Brief des Paulus an die Epheser birgt viele Gegebenheiten, viele interessante Punkte. Ich habe einige rausgegriffen. Ich wünsche uns, dass wir aus den Gedanken des Pauluses, eigentlich aus den Gedanken des Heiligen Geistes auch lernen, dass sie uns weiter zu Jesus bringen, dass sie uns aber auch weiter als Gemeinde, als Gäste, wie wir hier sind, ich meine nicht nur die Gemeinde, hier, die auf der Liste stehen, sondern ich meine uns alle, wie wir hier zusammen sind, wie wir an Jesus glauben, dass wir zusammenwachsen. Das wünsche ich mir, das wünsche ich uns. Ich möchte Gott dafür danken. Amen.